Hallo und herzlich willkommen zum Was denkst du denn Podcast? Ich bin Nora Hespers.
Ich bin Rita Molzberger.
Und wir haben heute einen Gast da, Fatih Çevikoğlu. Habe ich versucht, aber es klappt schon wieder
doch,
nicht.
Doch, war gut, ja? sehr gut.
Mach's doch nochmal selber.
Fatih Çevikoğlu sagen wir Türken und wir Deutschen sagen Fatih Çevikoğlu.
Ja.
Alles gut.
Aber es stört nicht.
Es geht ja gar nicht anders.
Weil? Ja?
Weil die Phonetik, weil wir Deutsche anders betonen und wir Türken ganz anders betonen. Ja. So, ne? Wir Türken sagen Fatih und wir Deutsche sagen Fatih.
Der genau. Kölsche sagt aber auch Militaring Strauß. Insofern bist du ja am richtigen keiner. Ort.
Und genau. Er sagt auch Klodwischplatz.
Ja, und Sporthochschule.
Ja, aber da bist du ja multilingual, ne?
Ich bin
Deutsch.
Mehrere Sprachen.
Ja. Was ist denn die sozusagen die angeborenste Sprache eigentlich, Kölsch?
Würde ich mal so sagen. Ja, ich bin ja, wir sind ja hier auf meinem Heimatboden. Das ist ja hier in Nippes. Ist ja, also näher an den Stammbaum geht's nicht.
Okay, das heißt, wir sind ganz nah dran an Fatih Çevikoğlu. Ich versuch's. Das ist immer super, wenn man was versucht und dann ausgelacht wird.
Nein, du machst das super, aber ich finde deine Anstrengung so lustig. Dass ich will es richtig machen. Çevikoğlu, TSCH. Wie Che Guevara.
Achso, ich dachte, ich hätte hinten das Problem.
Nee,
voll. Dann ist doch alles super. Ja. Du bist, habe ich gelesen, Schauspieler, Kabarettist, Hip-Hopper und Rapper warst du auch oder bist du noch? So, wie würdest du dich vorstellen, wenn du jetzt irgendwie deine Visitenkarte abgeben müsstest?
Kabarettist, Schauspieler, Autor, so.
Das ist jetzt so in den Vordergrund.
Ja, Kabarett mache ich jetzt seit 12 Jahren. So, bin damit unterwegs, verdiene mein Geld. Mein Geld aber mit Bühnenarbeit verdiene ich seit 93.
Das ist schon eine ganz schön lange Zeit, wenn man den Niedergang der Kultur und das, wie sagst du dazu immer?
Der Untergang des Abendlandes?
Nein. 1910 ungefähr. Kulturellen Kapitals oder wie nennst du das?
Ach so.
Ja. Ich habe versucht, mich daran zu erinnern, was wir sonst so reden.
Ja. Wir sprachen mal über Bourdieu und Adorno und so und die würden von Kulturindustrie sprechen und in der zu bestehen ist ja so leicht nicht.
So leicht nicht, genau.
Ja.
Kulturindustrie, genau.
Und ihr gleichzeitig auch so ein kleines kritisches Häkchen einzusetzen und sich dazu zu äußern, reflektiert zu äußern, ist ja auch gar nicht so leicht. Entweder macht man volle Kanne mit und surft die Welle oder man muss versuchen, da so seine Nische zu finden.
Ja, es ist auch ein Widerspruch, dass man zum einen will man geliebt werden, will da stehen und Zuspruch und Anerkennung und Applaus und Lacher und gleichzeitig willst du denen aber sagen, pass mal auf, Freunde, das ist richtig scheiße, was hier läuft.
Ja, genau.
Und wenn du beides zusammen, das ist ein Spannungsfeld, in dem viele, weiß nicht, ob viele, aber das ist auf jeden Fall die Aufgabe, dass du, wenn du dich da hinstellst, kannst du auch dicke Backen und lustig und meine Frau und meine Freundin und so belangloses Zeug erzählen. Oder kannst du aber sagen, pass mal auf, wir haben hier ein Problem mit Sexualität in der Gesellschaft.
Ja.
Nicht lustig, geh weg, geh weiter.
Habe ich nie gehört. Wir haben kein Problem. Also bei uns zu Hause ist das gar kein Problem. Ist überhaupt kein Thema.
Deswegen kann man dann ja in so eine Veranstaltung gehen und drüber lachen.
Ja, genau.
Einen selber ja gar nicht betrifft.
Genau, deswegen setzt man es halt auch nicht um. Weil es einen ja nicht betrifft. Man hat ja nur drüber gelacht. Das ist ja voll okay.
Das ist auch die Aufgabe, glaube ich, dann genau sich da hinzustellen, zu gucken, welches Thema nehme ich und wie kriege ich das verhandelt. Das ist dem Thema gerecht wird, dass es schweres Gebälk ist irgendwie, was aber gleichzeitig leicht präsentiert. Das ist die große Kunst, dass du über eine Vergewaltigung sprichst und alle lachen sich tot und kriegen aber trotzdem die Botschaft mit. Und ich so, hä? Ja. Wie hat er das denn gemacht? Wir wissen es nicht, aber er hat es irgendwie geschafft und ich finde, mir geht es jetzt besser als vorher und so weiter. Das ist die große Kunst.
Ja, auf jeden Fall. Deswegen ist es ja Kunst.
Genau. Ja.
Ihr zwei, also Rita und Fatih, haben sich kennengelernt, zufällig, weil sie woanders zu Gast waren, nämlich bei der wunderbaren Facebook-Live-Sendung To Be Discussed mit Axel Post und Markus Meske. Die haben euch eingeladen. Ich habe zugeguckt, ich war außen vor.
Du warst ein Teil, aber auch.
Irgendwie schon, ja. Das war sehr, sehr kurios. Ich verlinke euch das gerne nochmal, wenn ihr das auch so kurios miterleben möchtet. Aber ihr habt, bei einem Teil habe ich echt aufgemerkt, weil ich dachte, boah, das ist richtig, also es ist grundsätzlich spannend gewesen, aber das war sowas, wo ich dachte so, es wäre schön, wenn ihr sozusagen die kompletten 1,5 Stunden Zeit gehabt hättet, genau darüber zu reden, weil es eigentlich so ein spannendes Thema ist. Und das war der Punkt, als ihr über Identität gesprochen habt und du erzählt hast, wie du an der Schauspielschule dich sozusagen mit deiner Identität befassen musstest, um ein guter Schauspieler zu werden. Da das ja nicht alle gesehen haben und gehört haben und ich mich auch nicht mehr so 100% dran erinnere, Was war das denn für ein Prozess oder warum muss man als Schauspieler diesen Prozess der Identitätsfindung so bewusst durchleben oder machen?
Also, die Identitätsfindung ist jetzt auch ein schwieriges Wort, was ich da jetzt irgendwie nicht gelten lassen wollen würde.
Bitte, nimm jedes andere, was dir passt.
Also der Prozess der Ausbildung zum Schauspieler ist ein Eingriff in die Persönlichkeit eines Menschen. Das ist so die erste Behauptung, die ich in den Raum stelle. Und dann geht dieser Prozess so ab, dass du in diesem Prozess ständig kritisiert wirst mit dem, was du machst. Und dass das halt nicht gut und nicht richtig und nicht klar und nicht sauber und nicht abfolgerecht. Also du wirst ständig kritisiert. Und für, in meiner Situation war es so, ich war der erste Mensch mit Migrationshintergrund, der dann da studiert
mit
hat.
Mit Kirsche Migrationshintergrund.
So, ne, genau. Meine eine Dozentin meinte immer, Fatih, wenn du jetzt hier den, wenn du was von Shakespeare spielst, möchte ich nicht den Kölschen Türken hören. Und so, ne? Und dann so, so, ja.
Das ist ja auch schon eine Zuschreibung, ne? Der Kölsche Türke ist ja auch schon.
Aber das trifft es ja auch, ne? Eltern kommen aus der Türkei, ich bin in Köln sozialisiert und das hört man vielleicht auch ein bisschen in der Sprache, einfach nicht so doll. So, und diesem Konstrukt stehst du gegenüber und musst dieses Konstrukt eigentlich auf Null bringen. Dass wenn du auf der Bühne stehst, halt eh nicht den Kölschen Türken hörst, dass du gar nicht so. Da steht ein Mann, ein Mensch und ein Mann. So, und ist der jetzt hoch, tief, groß, klein, stark, schwach, weich? Das fängt danach erst an. So, jetzt muss man dazu sagen, dass unsere Schule keine Befindlichkeitsschule ist, sondern es ist so Hardcore Technik, so. Wir bauen erstmal uns die Szene und den Text und den Gedanken und die Haltung und Gefühle kommen ganz zum Schluss auf den letzten 10 Metern. So. Und ich habe während der Ausbildung viel Gegenwind bekommen, so. Im Sinne von Kritik und so weiter. Und ich war auch schon 25, als ich auf die Schule ging. Das war für Schauspielschule biblisch. So.
Also alt, du bist ein richtig alter Sack da gewesen.
So, ne? Alle sind so 20, kommen vom Abi, so. Ich habe Abi gemacht, jetzt mache ich Schauspiel.
Und ich und du hattest so, schon was vom Leben.
Ne, und ich hatte schon 2 Jahre Jugendtourneetheater gespielt, habe schon mein Geld damit verdient und so weiter. Und war diesen ganzen pädagogischen Maßnahmen, kritischen Maßnahmen nicht so empfänglich. Und das hat ziemlich geknirscht. Und um eine lange Geschichte kurz zu machen, der Erkenntnis eigentlich war dann irgendwann, wenn du diese ganze Kritik erstmal viel weggeschoben und so weiter, aber in dem Moment, wo du die Kritik versuchst anzunehmen, sagst, okay, wenn das stimmt, was die da sagen, dann ändere ich das jetzt mal. Dann bin ich mal offener. Dann bin ich mal durchlässiger, was immer das auch heißt. Dann bin ich mal irgendwie anwesender und so weiter. Und du merkst, es funktioniert nicht. Und dann gibt es auch dieses Bild, ne, als erster Türke dann so, wir haben von Sean O'Casey haben wir die Kesselflicker-Hochzeit gemacht und ich musste den Priester spielen. Und ich habe einen natürlichen Drang zum Gag. So, Stürmer wollen Tore schießen, ich will Gags machen. So, ne? Und die sagten so, und Fatih, du spielst den Priester. Ich habe gesagt, das kann ich gar nicht spielen, ich bin Moslem. Als Gag. Dieser Gag hat mir, glaube ich, 3 Jahre meines Lebens gekostet.
Oh nein.
Und also, ja, ja, der Herr Cevicolu hat daraufhin gesagt, dass er Moslem ist und das nicht spielen kann.
Problematisches Selbstverständnis, ganz offensichtlich.
Das war ein Witz. Ja, ja, aber Ihr Kulturkreis ist ja immer. Und im Osten, die kennen eh keine Kanaken. So.
Ihr ne? Kulturkreis ist auch schön.
So. Und da hat es ganz viel geknirscht einfach, dass man nicht wusste, wie mit umgehen. Und dann bist du mal ein bisschen enthusiastischer. Dann denkt man so, ja, warum gleich so aggressiv? Ey, ich freue mich!
Alter!
So, und naja, lange Rede, Mikrosinn. Und es gab einen in meiner Biografie zentralen, mystischen Moment, wo ich halt bei einem Vorspiel mich vorbereiten wollte und halt zusammengebrochen bin. Und festgestellt habe halt, immer wenn man sagt, man macht eine lange Geschichte kurz, machen sie noch länger.
Du machst einfach noch eine Geschichte, das ist schon okay.
Noch eine kurze Geschichte.
Genau, das die Erkenntnis ist also erstmal, du kannst die Kritik nicht umsetzen. Ne? Du bist, jeder sagt dir, du hast einen weißen Handschuh an und du sagst, nee, ich habe keinen weißen Handschuh an. Und irgendwann sagt jemand, doch, du hast einen weißen Handschuh. Und dann okay, pass mal auf, wenn ich einen weißen Handschuh habe, dann ziehe ich den jetzt mal aus. Und du stellst fest, du kriegst den gar nicht ausgezogen. So, vom Bild her. Und die Erkenntnis am Ende des Tages war halt, dass das, was da alles behauptet wird, vielleicht bin ich die Summe der sozialen Umstände als Mensch, als Mann und so weiter. Aber wenn ich das alles da so nicht bin, weil das die Summe meiner Sozialisierung ist und die Gedanken in meinem Kopf, wenn ich das nicht bin, was dir die ganze Zeit erzählt wird, irgendwie so, lass das weg, mach das, wenn du auf Null gehen musst, dann ist halt die Frage, wer bin ich dann? Und als eine große Lebensleistung für mich würde ich verbuchen wollen, die Erkenntnis bekommen zu haben, dass diese Gedanken, diese Stimme, die in deinem Kopf ist, das bist nicht du. Das ist schon mal ein erster Riesenschritt. Das war schon mal eine Explosion. So. Das war schon mal Mauern einreißend. Ich bin nicht meine Gedanken. Und der nächste Gedanke ist dann halt,
ja.
Und der nächste Gedanke ist dann halt, wer bin ich dann?
Und? Da hast du ihn gefunden?
Nee, da öffnet sich das Universum. Das ist, diese Frage ist nicht zu beantworten. Du bist alles.
Aber zu explorieren vielleicht, ne?
Also ja, also das war, es tut mir leid, du wirst jetzt wieder lachen, aber das war nahezu wörtlich Nietzsche. Also muss ich jetzt. Ist so.
Jetzt habe ich nicht gelacht, aber ja. Party.
So. Ich habe das nicht auf der Literaturliste, weil ich so oft über Nietzsche spreche. Das ist hier der Running Gag, der Fritze mit dem Bart. Aber das war wirklich nahezu wörtlich, weil er sich genau das fragt und sagt, du hast eine Stimme in dir, die sagt, das bist alles nicht du, was du jetzt tust, meinst, fühlst. Und schlägt dann vor, weil er ein Problem damit hat, sich selbst anzugraben, das ist jetzt in Anführungszeichen zu werten, und sich das wirklich vorstellt wie so ein Spaten, mit dem man seine Wurzeln vielleicht kaputt macht, wenn man zu sehr nach sich gräbt, dass wir fragen mögen nach der Stufenleiter, auf der wir dahin gekommen sind, wo wir jetzt sind. Und er stellt sich davor, dass wir uns unsere Vorbilder, unsere Bildner, unsere Erzieher, unsere Umstände meinetwegen auch näher angucken. Die Gegenstände, die wir wirklich geliebt haben, sagt er, was hast du bis jetzt wirklich geliebt? Was hat zu dir gesprochen? Und dass wir darüber eher herausfinden, wer wir selbst sein könnten. Aber leider auch er ist der Meinung, es gibt keinen Wesenskern, zu dem ich komme. Deswegen ist auch Identitätsfindung eigentlich missverständlich, weil da nichts ist, dem wir die Häute abziehen könnten und dann ist da so das Innere der Zwiebel. Sondern er sagt, dein Selbst liegt immer unermesslich hoch über dir. Ja, meinetwegen ist es das All, meinetwegen. Ja. Und du kannst dahin klettern auf dieser Stufenleiter, aber vermutlich kommst du auch nicht an. Da dachte ich an diese Rolltreppe bei den Simpsons, die so hochführt und
dann kippt das hinten runter. Ja, das ist für mich schon so, also so ein One-Way, finde ich, ist es.
Ja, er ja, meint auch, er meint eigentlich auch nicht höher und tiefer, deswegen ist das mit der Leiter ein bisschen unverständlich. Also es geht, glaube ich, eher wirklich um Wege und Umwege und Irrwege und dass sie aber alle Weg sind. Also wer bestimmt dann, was der Irrweg ist, wenn es keinen vorgezeichneten gibt? Ne? Das ist dann eben die Außenzuschreibung, die sagt, das passt nicht zu dir oder da kommst du gar nicht her. Das sind auch Dinge, mit denen wir uns auseinandersetzen. Aber ein Subjekt, ein Individuum und ein Selbst zu sein, ist eben unglaublich viel komplizierter als das. Und eben auch nicht über die Summe seiner Teile einzuholen.
Niemals. Aber ich finde es so spannend, dass wir so darauf beharren, das auch sehen und haben zu wollen. Also wir wollen ja wirklich wissen, wer wir sind. Und wir unternehmen ja große Anstrengungen zur Selbstfindung, zur Selbstverwirklichung. Das heißt, es muss ja ein irgendwie geartetes Selbst da sein, was wir finden und verwirklichen können. Das heißt, wir gehen ja grundsätzlich davon aus, da gibt es was, was wir finden können. Also ein Etwas, ein bestimmtes Etwas, ein nicht so was Unbestimmtes. Also.
Naja, vielleicht gibt es das aber auch nur als ein gut funktionierendes Narrativ. Das ist eben prima, wenn ich mir das erzählen kann, dass da jemand ist, der beständig ich meint, wenn er ich sagt. Das ist ja sehr irritierend, wenn ich sage, ich weiß gar nicht, worauf ich mich da beziehe. Das ist was über mir liegt oder unter mir oder neben mir oder sonst
wo. Da kann ich gar nichts für, weil ich weiß ja gar nicht, wer ich bin.
Dann bin ich mir auf eine Weise entzogen, die es mir schwer macht, über mich zu sprechen und auch über andere zu sprechen, weil ich ja folgern muss, die anderen sind irgendwie so Versionen von mir. Ne? Das machen wir auch im Alltag, dass wir immer so tun, als sei Subjektivität irgendwie was Geteiltes und die anderen sind sowas Ähnliches wie ich und deswegen kann ich mit denen umgehen. Und wenn wir diese Arbeitshypothesen verlassen, dann sind wir eben sehr irritiert und sehr unsicher.
Das klingt das alles so ein bisschen nach Ursuppe.
Na, ich glaube auch, die Unsicherheit ist, glaube ich, das zu erreichende Ziel, der Stadium. Also die Unsicherheit, die Unsouveränität und dem gegenüber halt das Verlangen festzulegen, zu bestimmen. Mhm. Identität ist ja auch, ich glaube, im Lateinischen ist es zusammengesetzt mit idem und facere, also gleich machen. Mhm. Ich bin wie du bist wie Identifikation. Das ist immer festlegen und setzt auch immer eine Grenze voraus. Also ich bestimme mich, indem ich mich abgrenze. Ich bin das, weil ich das nicht bin und so weiter. Und ich glaube, wenn man das alles bereit ist, loszulassen und zu sagen, es ist, wie es ist, es geht um das Sein und Wahrnehmen von, dann kommen wir in Bereiche von Achtsamkeit, dann kommen wir in Bereiche von Wahrnehmen. Und dann wird es auch, dann die Gefahr ist, dass es dann in so einer Zuständigkeit vielleicht hängen bleibt. Mhm. So, ne? Aber da, und die Klarheit und der Unsicherheit, vielleicht ist es das aushalten zu können, dass man halt nicht sagen kann, was. Und je je weiter wir nach außen gehen, körperlich, stimmlich, gesellschaftlich, vom kleinsten familiären oder wir drei am Tisch bis die Straße draußen, die Stadt, das Land, die Welt, desto mehr braucht es, glaube ich, eine Kategorisierung, die Leute, Menschen zuzuschreiben. So, und vielleicht, und das ist nochmal eine Hoffnung, die ich jetzt so in letzter Zeit bekommen habe, vielleicht stehen wir gerade an einem Punkt, wo wir genau gesamtgesellschaftlich so einen Wandel zu der Erkenntnis bekommen, dass das alles Quatsch ist mit diesem Festlegen und wir uns eher im Loslassen und wir sind. Mhm. Und das reicht.
Ja, meine Hoffnung wäre eher, dass wir mal erkennen, dass es zwischen diesen beiden Polen spannend ist, dass es nicht darum geht, zuzuschreiben, aber auch nicht einfach gar nichts zu tun und alles sein zu lassen und in diesem Befindlichkeitsstatus hängen zu bleiben. Das ist im Prinzip ein Vorwurf, den die Wissenschaft immer der Postmoderne gemacht hat, da wo sie radikal rezipiert wurde. Die Postmoderne zerschlägt alles, dann sind wir im Nihilismus, dann ist alles gleichgültig im Wortsinne. Ich selbst auch, ich kann nicht mehr werten, was ist gut, was ist schlecht, wo wollen wir hin. Das wäre ja auch nicht wünschenswert, sondern wenn der Blick sich wendete darauf, dass wir gleichzeitig loslassen müssen von diesen Zuschreibungen, aber Zuschreibungswesen sind, wir kommen kaum anders vor als mit Definitionen, also Festlegungen, Termini, die wir einfach brauchen, um auf Wirklichkeit zuzugreifen. Wenn wir damit sehen, dass wir damit aber auch Wirklichkeit schaffen, ja, und uns daraufhin entwerfen, wie wir die schaffen wollen, wie die aussehen soll und uns darüber verständigen, da hätte ich auch große Hoffnung drauf. Und vielleicht war das ein wichtiges Durchgangsstadium, den die Postmoderne und den Nihilismus auch eine Zeit lang auszuhalten. Ich weiß
und,
es nicht.
Und es bleibt ja auch so, dass wir Wesen sind, egal ob man das jetzt selbst nennt oder irgendwie anders, aber es bleibt ja, wir sind Wesen, wir werden in einer Welt und bekommen Prägungen mit. Wir machen Erfahrungen. Ja. Wir machen aus Erfahrungen, ziehen wir Schlüsse. Also wir konstruieren ja auch daraus bestimmte Dinge, ne? Und auf eine bestimmte Art und Weise Schlüsse. So. Wir können das aber ändern, tatsächlich. Also die Neurowissenschaft würde uns da recht geben und sagen, was die Plastizität des Gehirns angeht, da gibt es ja sehr viel Forschung drüber, wir können uns an bestimmte Umstände anpassen. Wir können durchaus zu jemand anderem werden.
Gedanken sind Materie.
Genau, Gedanken sind Materie. Wir können sozusagen uns selber Zuschreibungen machen, die können wir aber auch wieder weglassen. Wir sind dazu in der Lage. Die Frage ist halt, wann kann man das? Was befähigt uns zum Loslassen und was veranlasst uns zum Festhalten? Also in welcher Phase machen wir was und warum machen wir das?
Mit dem Stichwort Neurobiologie, da bin ich auch ganz fasziniert von Gerald Hüther und solchen Menschen, die Sachen dazu lesen. Und ich bin sehr beeindruckt von der Feststellung, dass die Hirnforschung von dem alten Bild, dass das Hirn Muskel ist, weggeht und sagt, das Hirn kann sich jederzeit neu verschalten und neue Muster aufbauen und so weiter. Das Einzige, was es dafür braucht, oder das war, was bis jetzt nicht bewusst war, was es dafür tatsächlich braucht, ist schlicht die Begeisterung.
Ja, Motivation.
Begeisterung. Nicht Motivation, nein.
Hirnforschung und Motivation bin ich echt raus.
Nein, es geht nicht um Motivation, es geht um Begeisterung. Es wurde festgestellt, wenn du, er bringt dann dieses Beispiel mit den twitternden Mädchen. Kennst du das?
Ich kenn's nicht. Mir müsst das erklären.
Sorry. Oder SMS schreiben. Man hat festgestellt, dass der Bereich im Hirn, der den Daumen irgendwie steuert, lenkt, bei Mädchen proportional gewachsen ist in den letzten 10 Jahren oder was. So. Und ist ja die Frage, wie die das festgestellt haben.
Das frage ich mich auch gerade.
Also es ist schon so, wenn Hirnareale leuchten, dann denke ich häufig an Die Hard. Was macht das blaue Licht? Es leuchtet blau. Das sagt erstmal nicht so sehr viel mehr aus. Das ist auch eine Weise, wie wir Zuschreiben und Festschreibungen machen wollen, dass wir uns jetzt so sehr aufs Hirn verlassen. Ich fürchte, dass wir in 200 Jahren drauf gucken und das sehen werden wie die 4-Säfte-Lehre. Und uns denken, ach, das war ein lustiges Durchgangsstadium.
Das war witzig, Wahrheit. Als sie alle dachten, das kommt vom Gehirn.
Ja. Nein, es ist sehr faszinierend natürlich. Und Plastizität ist an sich auch ein faszinierender Gedanke. Was ich eigentlich noch spannender finde, ist diese Rolle des Spielers, des Schauspielers auch, der gleichzeitig irgendwie normal Person ist, also derjenige, der halt so ist im Alltag, und jemand anders ist in der Rolle. Also totales Loslassen ist ja schwierig. Ich bin ja noch die auf der Bühne steht, wie du schon sagtest, Mensch, aber die anderen gucken ja auch, es ist ein Publikum dabei. Mhm. Also das finde ich nochmal eine spezielle Figur innerhalb der Frage von Identität. Natürlich haben wir das Problem alle, dass wir ein Selbst sein wollen, ein Individuum, das wir uns irgendwie hervorbringen. Aber diese Rolle des Schauspielers ist so spannend, weil sie eben spielt damit.
Und sie spielt aber nicht immer vor Publikum, sondern erstmal mit probiert. Mhm. Wir proben über 6 Wochen. Das
ist auch ein sehr schönes Verb in dem Zusammenhang. Ne? Ne? Probieren.
Proben heißt probieren.
Ja.
Und aus versuchen, Pfeile ins Dunkel schießen und gucken, ob einer trifft. So. Mhm. Und dazu hat man dann den Text und die Situation und die Idee vom Regisseur und so weiter. Und das ist ein spannender Prozess, dass, also am Theater ist eigentlich das Proben das Spannende. Mhm. Ein Stück proben, 2-3 Mal aufführen, fertig, raus, nächstes Stück. Ne? Das ist, also das kommt der Arbeit des Schauspielers am nächsten, so. Aber der Betrieb, die Industrie sieht dann anders aus. Du probst halt ein Stück und hast es dann im Präpertoire und dann nächstes. Ich hatte, glaube ich, am Ende 8 Stücke parallel zu spielen, was an Menschenverachtung nicht mehr zu überbieten ist, irgendwie so.
Ich glaube, bei mir wäre schon auch bei einem halben Stück vielleicht Schluss oder vielleicht 3 Sätzen.
Ja, aber da bist du halt als Maschine, also als Rad in der Maschine irgendwie drin. Ackerst wie ein Pferd, wirst bezahlt wie ein Pony noch dazu. aber das ist das Spannende. Der Weg beim Probieren ist der Spannende. Ein Text, das passiert ja alles im Unsichtbaren. Wir haben zum Beispiel von Jelinek so die Liebhaberin, ein Stück von ihr, uraufgeführt und sie war auch da und so weiter. Und Jelineksche Sprache ist schon fast eine Kunstsprache. Ja. So in ihrer Knappheit und einfach, irgendwie ist es einfache Sprache, so.
Ja, aber es ist lyrisch.
In kurzen Sätzen.
Dabei.
Aber gleichzeitig ist es rhythmisch ein Brett und Wahnsinn.
Ja.
Und da eine Erfahrung zu haben mit so einem Text. Es gab einen Textblock, den haben wir dann so zu 7 chorisch gesprochen. Und das ist ja kein chorischer Text, das ist mehr so Alltagssprachlichkeit, aber trotzdem in einer Künstlichkeit verknappt und so weiter. Und dann zu merken, was damit passiert, wenn du im Umgang mit Sprache, mit diesem Text, nach 3 Wochen stehst du da ganz anders und sprichst das ganz anders, du hörst es auch ganz anders, du kannst da ganz andere Sachen drin formulieren. Also diese Bewegung, diesen Raum. Wie sage ich den Satz? Wie habe ich den letzte Woche gesagt? Und wie sage ich den inzwischen? Und was passiert da drin? Und das ist das Spannende.
Ja, dass es Raum dafür gibt. Ich würde wohl meinen, dass wir das auch tun, als Nicht-Schauspieler probieren.
Das habe ich eben auch
Leben
gedacht.
Wie Leben geht, wie ich was zu sagen habe, wie ich in der Welt zu stehen habe,
wenn wir
aber wir haben diesen Raum nicht und auch die professionelle Ausbildung dazu nicht.
Es ist der geschützte Raum, der natürlich gut ist. Das ist auch die Absprache. Wir kommen jetzt hier rein, wir ziehen uns jetzt hier um.
Genau.
Und in diesem Raum ist jetzt alles möglich. Mhm.
Ja.
Es gibt keine Regeln, es gibt keinen Anstand und küsse, zieh dich aus, kack dahin. Es ist alles möglich. Also das sind natürlich Extreme, aber du kannst auch hingehen und jemanden nicht angucken oder. Es ist nicht dieses, was wir hier, deswegen ist ja auch das Problem, glaube ich.
Mach das mal auf dem Wilhelmplatz.
Das Problem was du meinst mit Ausbildung, ich erwarte von einem Schauspieler, dass er weiß, dass er das ist Arbeit. Ich stehe auf der Bühne und kann mich exponieren, kann irgendwie auf die Kacke hauen, kann wild und heftig und unmöglich sein und so. Aber wenn ich von der Bühne gehe, ist dieser Raum aber auch abgeschlossen und dann gibt es wieder Regeln, dann gibt es Gesellschaft, dann gibt es Bedingungen. So. Und da kommst du dann runter und sagst, ich habe hier 800 Leute zum Weinen gebracht. Ich möchte, dass mir mein...
Drunter mache ich es nicht mehr.
Nein,
du willst applaudierend.
Nein,
haben,
du willst auch, der Fahrer soll kommen
hast.
Und das Essen soll gebracht werden.
Ja,
wer bist du?
Ja, ja.
Was willst du?
Gut,
ich habe König Lear gespielt. Auch. Ja, und jetzt ist das Spiel vorbei.
Mhm.
Jetzt setze ich hin und esse dein Brötchen. Wissen Sie, wer ich bin? Es ist mir egal.
Und ich werde nicht applaudieren, wenn Sie aufessen.
So. Ja, aber ich meine, es ist ja schon so, dass es auch im Alltag Leute gibt, die zum Beispiel, wenn sie interagieren, auch nach Applaus suchen. Also da gibt es ja einfach verschiedene Arten von Menschen, die probieren, die mutig sind. Also ich glaube, auch dazu gehört zum Beispiel viel Mut, gerade wenn du erzählst, ausziehen, küssen, in die Ecke kacken oder was auch immer. Es gehört ja auch Mut dazu, Regeln zu brechen. Wir sind so in Regeln und Schranken groß geworden, dass wir ja erstmal wieder lernen müssen, diese Wege zu verlassen und diese Gitterstäbe um uns rum sozusagen aufzubrechen, zu sagen, okay, habe ich alles nicht gewusst, interessiert mich alles nicht mehr. Ich bin jetzt so mutig und gehe, auch wenn wir in einem geschützten Raum sind, heißt das ja noch lange nicht, dass ich meinen eigenen Käfig sozusagen verlassen kann.
Das ist, was ich meinte mit dem Prozess in der Ausbildung. Dass du diese Kritik bekommst und irgendwann sagst, es geht um Freiheit.
Und das ist wieder Nietzsche. Das ist so toll.
Frei zu machen von.
Ja.
Ne? Und dann hast du die Erkenntnis, dass du merkst, ich bin hier, meine Gedanken und ich bin ein Mann und ich bin ein Macho und ich bin ein Kerl und ich bin stark und schön und groß und bla. Vergiss das alles. Das bist du alles nicht. Nein. Halt das mal aus, dass du das nicht bist. Aber ich... ja, genau da. Bleib mal da. Hilfe. Ja, Hilfe. Gut. Mach weiter. So, das ist so diese... Stichwort Schauspieler. Von denen erwarte ich, dass sie das können, weil sie darin ausgebildet sind. Dass ich auch weiß, ich kann mich jetzt hier entspannen und einfach mal eine absurde Idee in den Raum werfen. Und... einfach mal, was weiß ich, auf Türkisch jetzt weiterreden. Also, was ist jetzt los? Das System aushebeln. So, das wäre jetzt total kontraproduktiv und irrsinnig und Quatsch. Aber in so einem Stück halt gucken.
Wir würden ein, zwei Hörer verlieren.
In welche Richtung?
Oder gewinnen aber auch.
So. Richtig, vielleicht.
Aber in welche Richtung kann ich gehen? Also, wie kann ich den Kopf öffnen, das Herz, die Gefühle, die Impulse freilegen und gucken, wo geht's lang?
Und das finde ich tatsächlich einen sehr entscheidenden Gedanken dabei, weil gerade als du gesprochen hast und auf Hilflosigkeit und so, ich kann dann an mir körperliche Reaktionen feststellen. Während du das sagst, passiert mit mir natürlich was. Ich kann das nachvollziehen. Es gibt empathische Momente. Ja, ich merke den Stress, den das vielleicht auch verursacht, an mir und kann da ja mitleben. Das wollen wir ja auch von Schauspielern. Sie wollen ja, dass sie in uns Emotionen auch öffnen, zu denen wir vielleicht auch sonst keinen Zugang haben. Ja? Wir sitzen im Kino und heulen, weil wir sonst auf der Straße nicht mehr weinen würden. Und ich finde das, ich finde es auch mutig und verantwortungsvoll, Leute damit reinzunehmen. Also man weiß ja dann auch irgendwann, dass man seine Emotionen transportiert auf dem Publikum und so, dass man das mitnimmt, dass man das verängstigt, das zum Weinen bringt, zum Lachen bringt. Das ist ja auch eine Verantwortung, Menschen in ihre Emotionen zu führen.
Ja, und gleichzeitig siehst du, wenn du in der Praxis dann viele Stücke dir anschaust, dass das dieses alles ist möglich dann auch so ins Absurde getrieben wird. Alle müssen nackt rumrennen, müssen auf die Bühne kacken, müssen, wo du denkst so, warte mal, wo ist denn da die Organik? Wo ist denn das organisch?
Sehr organisch.
Das ja, das organisch ist eine Funktionalisierung dieses Moments, ja. Ne, das eigentlich irritieren sollte, wenn man dann Irritationen einsetzt und
aber weiß, ach, ich soll jetzt irritiert
sein, dann funktioniert das schon auch nicht mehr. Insofern ist es nicht funktionalisiert, ja. Woran ich eben dachte, war, dass, also zum einen, dass es bei Nietzsche heißt, Wegräumung allen Schutz. Das ist nicht Schutz-TZ, sondern Schuttes. Leistet eigentlich Bildung und das ist rein begrifflich auch eigentlich der Prozess, den wir durchlaufen, wenn wir von Bildung sprechen, dass wir versuchen, wir selbst zu werden in unseren Bezügen zu uns selbst, also reflexiv zum anderen und zur Welt. Und das ist dann was anderes als Sozialisation. Ich glaube, was dir nahegelegt wurde, war von diesen Sozialisationsaspekten möglichst abzusehen, soweit das geht. Also zu sagen, guck mal nicht drauf, wo du hergekommen bist, wer du geworden bist aufgrund der Umstände, sondern konzentriere dich darauf, wie diese Bezugnahmen funktionieren. Mhm. Und dann bleibt einem wenig übrig. Und genau dieses Hilflosigkeitsmoment, das kenne ich auch, dass man dann sehr irritiert ist, weil man letztlich mit der Frage erstmal dasteht.
Ja, das ist, wenn
der Mensch ist offene Frage.
Wenn du mich nicht aus dem Existenzialismus rauslässt, so, aus der bösen Frage vom Existenzialismus. Was gerade in meinem Kopf so zusammengeschweißt ist, ist dieses Ausloten, also auch sich zu beschäftigen mit den Dingen, die unangenehm sind, die unbequem sind, die man dann aushalten muss und sich angucken muss. Und ich habe so das Gefühl, so, ich meine, ich bewege mich viel in sozialen Netzwerken und so. Und wir diskutieren ja sehr über Filterblasen und Ähnliches. Mhm. Ich habe das Gefühl, wir sind des Aushaltens nicht mehr fähig und müssten eigentlich uns wieder außerhalb der Schule, weil in der Schule haben wir keine Wahl, da wird uns Literatur vorgesetzt, ob wir die mögen oder nicht. Wir müssen uns damit auseinandersetzen, das finden wir mal geil, mal ungeil. Sobald wir das auswählen können, wählen wir immer das Bequeme. Mhm. Ich habe so ein Gefühl von, ja, vielleicht müssten wir einfach wieder häufiger auch das Unbequeme anfassen, angucken, hingucken, aushalten, das, um uns sozusagen auch wieder, um diesen Schutt halt wegzuräumen, ne? Um zu gucken, wo ist denn mein Weg versperrt, wohin gehe ich, wohin will ich nicht gehen, warum will ich da nicht hingehen, also viel größere Reflexionsflächen wieder zu schaffen, um eben Freiheit zu erlangen und um vielleicht auch diesen Horizont wieder zu erweitern.
Ja, Reflexionsflächen oder eben auch Räume, wie gesagt. Also wo sind die Räume, in denen das geht? Die sind ja häufig nicht verstattet.
Genau, aber
Schule ist eigentlich kein Raum dafür. Wir haben das institutionalisiert
und bewertet.
Wir nennen das Bildungsinstitution, aber eigentlich ist das eine Lernanstalt hauptsächlich. Bildung findet auch statt, aber nebenher. Das hat eigentlich keinen Raum. Es kommt nicht vor.
Vielleicht brauchen wir mehr Schutzräume? um sowas?
Ja, Freiräume, ja, also Räume, in denen du dich, Spielräume, mhm, wo, hier ist ein Raum, hier kannst du loslassen, hier kannst du sein und sein mit dem, was du brauchst. Und wenn du dich dann umguckst, ja, nicht mehr aushalten und so weiter, oder wenn du sagst, wir müssen das Unbequeme, was, das nicht unbequem gesagt?
Oh, ja, doch Unangenehme, das, was uns, das wir eigentlich nicht mögen, das, was uns ekelt. So, also,
dann ist die Frage, was ist denn unangenehm?
Ne? Das scheint ja eine Menge zu sein im Moment.
Naja, und wir leben in einer Gesellschaft, die auf jeden Fall körperlos ist oder körperloser wird, auch hier Netz und so. Mhm. Es wird nur noch, gibt nur noch Zahlen und Buchstaben so. Es gibt ein klares Bild von dem, wie etwas zu sein hat. Es muss halt edelweise und gut ist der Mensch, ist so die Behauptung. Und schon hat die AfD sitzt im Bundestag so,
ja,
weil das nicht stimmt so. Und aber wie könnten solche Räume aussehen? Ich weiß es nicht. Es gibt zum Beispiel, das habe ich letztens auch bei Facebook irgendwo gelesen, dass Menschen so Kuschelpartys organisieren.
Mhm. Ja.
Das Bedürfnis nach Berührung, mhm, was ein zutiefst menschliches und natürliches ist, was auch befriedigt werden muss.
Das Angenehme muss man auch aushalten lernen, nicht nur das,
ja,
Unangenehme.
Absolut. So,
dass,
ja,
sich jemand einfach mal in den Arm nimmt, dass jemand anfasst. Ich erinnere mich zum Beispiel als Junge hier in Nippes, mit den Jungs aus der Straße gespielt. Irgendwie, da waren auch ein paar deutsche Kids dabei und der Rest waren alles Türken. Und da saß einer dabei und wir haben, und ich saß dann so neben ihm, hab ihm so aufs Knie gepackt. So, und meinte, ja, hör mal, und so beim, im Eifer der Bewegung. Und der fauchte mich an, packt mich an, bist du schwul oder was? Das war für mich als junger Junge, eine totale Irritation. Und ich so, was hat denn der für ein Problem? Mhm. So, ich hab dich so kumpelig angeknufft, was ist schwul?
Ja.
Und ich hab dir auf den Knie gepackt und was ist los? Aber auch da schon, also die leiseste Berührung führt zu so einer Stressreaktion, wo du denkst, was ist denn bei dir los? Ey?
Und das ist das Ding, wo ich sage, naja, wie soll ich darin mein Ich auflösen? Weil es ja tatsächlich solche Zuschreibungen gibt. Eine Freundin sagte letztens zu mir, wir haben gesprochen über Journalismus, darüber, dass ich Werbung ablehne, weil ich nicht sehen kann, wer, wenn ich irgendwie jetzt Werbung in den Podcast einsprechen würde. Da müsste ich davon überzeugt sein, dass das ein Unternehmen ist, das nach ethischen, moralischen schon Grundsätzen, klar, bla bla. Und sie guckte mich
schickes
an.
Schickes iPhone übrigens.
Genau, schickes iPhone übrigens. Und dieses schöne, wie heißt das da?
Shift Phone,
ja. Wir haben hier verschiedene auf dem Tisch liegen. Wo ist eigentlich dein Nokia?
Das ist kein Nokia.
Was auch immer. Ich hab's nicht mal drauf. Also wir können jetzt ja alle Namen durchspielen. Aber ich habe mich dann so dagegen verweigert und sie meinte, ja, da bist du halt einfach auch typisch deutsch. Und ich dachte so,
unangenehm.
Was heißt
typisch deutsch? Das musst du jetzt auch, ja, aushalten, Nora.
Ja, aber das tatsächlich habe ich mich gefragt, wieso soll ich denn da jetzt deutsch sein? Warum ist das jetzt eine kulturelle Zuschreibung? Was an mir, also ich empfinde mich gerne nicht durch die Welt und denke, ich bin Deutsche. Ich bin deutsch oder so. Also
nein,
ist mir kein Bewusstsein.
Aber die Reaktion auf dieses, es soll nachhaltig sein und gut sein und ja, wenn ich dafür werbe, muss ich wissen, dass die auch irgendwie die Arbeiter gut bezahlen, da wird nicht ausgebeutet und so
es
weiter.
Es muss Vernunftgründe geben.
Ja,
aber das ist doch nicht deutsch, das ist doch mehr so eine Bewegung von so, ich würde mal sagen, so grün, wohlhabend, grün, SUV, Bioladen, so die Abteilung irgendwie eher.
Ja, aber es kommt natürlich weniger zum Zuge da, wo erstmal Grundbedürfnisse erledigt werden müssen. Das stimmt schon. Also dass es im Prinzip Ausdruck auch eines Privilegs ist, dass wir uns darüber Gedanken machen.
Absolut.
Auch.
Ja. Aber ich fand es so das krass, gemeint, dass da plötzlich so eine Identitätszuschreibung, ja, kommt, mit der ich überhaupt nicht bewusst durch die
Gegend
laufe.
Und die du auch abgelehnt hast sofort. Was? Nein.
Dann mache ich jetzt Werbung für McDonald's,
so,
damit ich nicht so deutsch
bin. Richtig. Genau. Ja, aber das war ja irgendwie, ich habe das überhaupt nicht, also und dann habe ich mich gefragt, naja, wenn ich mich jetzt kulturell ein, wer bin ich denn?
Ist sie auch deutsch, die das gesagt hat?
Nee.
Schwer zu sagen, weiß man das von jedem?
Ja, weil Mensch mit französischen Wurzeln in Deutschland aufgewachsen, aber auch viel unterwegs gewesen und so, also sehr viel in der Welt. Ich weigere mich sogar schon, so Zuschreibungen zu machen, weil ich damit nichts anfangen kann.
Aber in Deutschland sozialisiert, so.
So genau kenne ich die Geschichte nicht, okay, aber ich würde sagen, ja, auch.
Ja, aber sie bestimmt sich selber als Französin.
Nö.
Ist auch viel schicker.
Nein, darüber, ehrlich gesagt, darüber rede ich ja auch nicht, naja, niemandem. Okay. Ne?
Man kann es ja auch als Deutscher ganz unangenehm finden, deutsch zu sein und im Ausland dann versuchen, eine andere Sprache zu sprechen im Urlaub und all diese Dinge.
Also meine, das ist doch der gute Distanz, Ton, dass man sich als genau. Deutscher draußen, das ist ja, so wie ein ja. Türke, der hier einen Laden aufmacht und sich Italiener ausgibt. Genau. Ich bin Luigi, ja. Pizzeria. Ja, genau. Sieht aber aus wie Ahmed aus Gaziantep.
Ja, ja. Deswegen ist die eigene Herkunft, glaube ich, gar nicht so wichtig wie die Zuschreibung, die man gerne selbst an sich hätte. Und das ist auch ein deutscher Komplex wahrscheinlich, dass man das ja, nicht ja, sein
fand,
möchte.
Aber ich fand es so schräg. Also mich haben mehrere Sachen verstört. Einfach, dass ich mich damit überhaupt nie auseinandergesetzt habe, dass ich das überhaupt als Zuschreibung nicht wahrnehme, dass ich es unverschämt finde, mich da in so eine Schublade zu stecken.
Na, jetzt ist dir der Nationalgedanke ja auch keiner, der dir total zu eigen ist. Und das ist in der pluralistischen, globalisierten Welt auch eigentlich komisch, noch in Nationalitäten zu denken. Dann kommt ja häufig diese Kulturkreistheorie, die auch
sehr, für die sehr einen ist es komisch, für die anderen halt genau nicht.
Ja, ja. Und ich glaube, das ist das letzte Aufbäumen der Hinterwelt, ja, oder? Das ist jetzt gerade so ein Make America Great Again und Brexit und Grand Nation und alle wollen doch mal auf, bevor dann alles, oder?
What for?
Ja, das ist ein naja, um zu wissen, wer man, wir sprachen ja davon, ja, sich abzugrenzen, um zu wissen, wer man ist, um sich wenigstens darauf zurückziehen zu können und den Zustand nicht aushalten zu müssen, dass auch dieses eine offene Frage ist, wie wir als Weltgemeinschaft miteinander umgehen müssen. Und, das ist ja das Perfide, es gibt ja sowas wie grundsätzliche Unterschiede, die gewachsen sind auf dem Boden von kulturellen Entscheidungen. Nur haben die so wenig mit Nationalität zu tun, glaube ich. Ja. Es ist alles so hoch zufällig. Es kommt einem vor wie irgendwas, was so ein Phantasma, das hat mal jemand erzählt. Es sind auch große Narrative, die funktionieren eben gut. Aber dass ich jetzt in diesem Zuhause bin und nicht in einem anderen, das ist reiner Zufall. Und das ist mir immer so fremd, dass Menschen diese Art von Zufälligkeit und Historizität ihres Daseins nicht erkennen. Das ist mir äußerst fremd, weil der Gedanke so nahe liegt, dass ich woanders hätte sein können, wann anders und mich dann sehr anders hervorgebracht und mich selbst verstanden hätte. Und dann zu sagen, ich hätte aber auch unter diesen Bedingungen, das ist völliger Unsinn, wirklich.
Ja, ich finde es halt wirklich schräg. Ich hätte jetzt, glaube ich, habe gerade noch mal ein bisschen nachgedacht, hätte gesagt, auf die Frage nach Nationalität, hätte ich gesagt, naja, sie spricht Französisch, Deutsch und Amerikanisch zum Beispiel. Ja. Das wäre mir...
Aber nicht Englisch. Amerikanisch.
Ja, das so, also... Ich finde, man hört den Unterschied.
Ja, wenn ihr noch Französisch könntet, wenn ihr noch Spanisch könntet, hättet ihr die ganze Welt im Sack.
Ja, das weiß ich nicht, aber es kann gut möglich sein. Also das, aber so, das wären eher so Sachen, wo ich gesagt hätte, das sind ihre Fähigkeiten und das kann sie. Und aus diesen Kulturkreisen bezieht sie vielleicht Gedanken, Informationen oder was auch immer, weil das natürlich unsere Sprache auch bestimmt, wie wir uns so ausdrücken und wie in welcher Form wir denken und wie wir Sachen gedöns sortieren und so. Weil wir sie eben entsprechend benennen können. So, das hat aber auch nicht zwingend was mit Nationalität zu tun. Ich finde es so komisch, so zu denken.
Naja, wir wollen, glaube ich, einen Anker werfen. Das ist wirklich schwer auszuhalten, diese Frage. Wenn man einmal die Anrufen gehört hat, das bist du alles nicht selbst. Diese Frage, was bist du denn dann selbst? Ja, vielleicht ist da gar kein Selbst, ist schwer auszuhalten. Soweit waren wir ja schon. Und wenn man dann sagt, es ist gleichzeitig jetzt in unserem Kulturkreis, in unserer Umgebung noch dazu sehr unleiblich. Ich kann das nicht mal körperlich gut spüren. Meine Weltzugänge sind eigentlich nicht mehr, meinen Körper als Instrument zu benutzen, um eine Höhle zu bauen und irgendwie Sachen zu jagen, sondern ich benutze immer nur sehr reduzierte Bewegungen, Tippen, auf dem Bildschirm gucken hauptsächlich, um alle meine Weltzugänge zu erledigen, um zu arbeiten, um zu kommunizieren, um mich zu unterhalten, mache ich eigentlich immer dasselbe. Und da ist recht wenig Widerhall oder Rücksprache mit meiner Körperlichkeit. Dann ist ja umso mehr das Bedürfnis, den Anker zu werfen und zu sagen, na, irgendwo bin ich aber doch. Ich bin doch nicht verloren in dem Wenigen, was ich tue und spüre, sondern da muss doch mehr sein.
Da geht man am Abend dann in die Kneipe, oder?
Ja, oder auf eine Kuschelparty oder hauen.
Ja, aber hauen, genau. Das stimmt, das ist ja das beliebte Bild, das rumgeschickt wird. Ja, jemand schreibt Nachrichten, manchmal ist es lustig, manchmal traurig, manchmal, keine Ahnung, ist man wütend, aber das Gesicht dabei ist immer das Gleiche. Und dieses Emoji übernimmt sozusagen stellvertretend unsere Emotion. So, aber wir machen sie, wir vollziehen sie nicht mehr mit dem Gesicht nach oder mit dem Körper oder so. Mhm. Das ist ja auch so eine Körperlosigkeit, die in diese Kommunikation
rollt. Genau, und das sind so Entfremdungen, die Identität schwierig machen, wobei Identität.
Da kommt es mir fast komisch vor, dass ich sage, ich kann das körperlich wahrnehmen, wenn du, als du eben diese Szene vorgestellt hast, in der du was aushalten musst. Da ist man ja schon fast, ein Freak, wenn man das körperlich wahrnimmt.
Naja.
Na und es ist vor allen Dingen, was mir gerade in den Sinn kommt, Stichwort Emoji und so weiter, das ist ja dieses Körperlose und dann auch dieses Klassifizieren und Festlegen. Und es gibt das lachende Emoji, es gibt das Kotzende, es gibt aber
aus dem Tableau musst du auswählen. So,
und es gibt 12 Milliarden Gefühle für jede Sekunde.
Ja.
So.
Ja, wir haben auch viel mehr Gesichtsexpressionsmöglichkeiten.
Naja, aber das lässt sich dann nicht mehr so gut kategorisieren, nicht mehr so gut verhandeln, nicht mehr so gut versetzen und verpacken und so weiter. Und das ist vielleicht auch nochmal so ein Ding, also das ist eine Körperlosigkeit und auch so eine Kommunikation wird auch dadurch verstümmelt und dadurch auch die Emotionen
wahrscheinlich. Ja, und das ist ein ganz verarmter Begriff von Freiheit, wenn ich sage, Freiheit ist nur Wahlfreiheit aus einem vorhergesetzten Tableau. Freiheit müsste sein Autonomie, mich autonomos, mir selbst das Gesetz geben.
Das setzt aber auch voraus, dass man diese Freiheit irgendwie aushalten kann. Und da wird es schwierig. Das ist wieder der Moment, wo du dann da merkst, ich bin nicht, halt es mal aus. McDonald's.
Ja, genau. Ich muss weg. Die Maschine ist noch an.
Aber wir lernen ja auch nicht mit Freiheit umzugehen, so richtig, ne? Also,
das ist nämlich die nächste Frage. Wo würde das hingehen, wenn wir Freiheit hätten? Wenn wir mündige Bürger hätten? Wenn so viel Gedanken Rita im Raum wären?
Rita freut sich schon wieder.
Ja, ist das so eine,
ist das schon wieder Nietzsche?
Nein, das ist spannend. Das ist Kant. Tut mir leid.
Ja, das ist nicht gut.
Wir dachten, wir denken hier was Neues.
Ich denke selber, nein, tust du nicht.
Doch, das bist du alles nicht selbst, was du tust, meinst und begehrst. Nein, natürlich ist das, also ich finde das wichtig, das selbst zu denken, aber diesen Überstieg von Wahlfreiheit zu Selbstständigkeit, zu Autonomie, der ist natürlich philosophisch bedacht worden, ist auch gut so, dass es unterschiedliche Formen von Freiheit sind, unterschiedliche Freiheitsgrade auch und unterschiedliche Lebbarkeiten von Freiheit. Weil mit Willkürfreiheit können wir nicht zusammenleben, wenn jeder macht, was er will, das geht nicht. Das disziplinieren wir kleinen Kindern weg, dann kann ich zu sowas kommen wie Wahlfreiheit, ne, das funktioniert sehr gut unter kapitalistischen Bedingungen, irgendwie ein bisschen was anzubieten an Auswahl und die Menschen haben dann das Gefühl von Freiheit, aber Autonomie, das finde ich eben auch so spannend, die Frage, was wäre denn, wenn wir uns selbst bestimmen würden, zumal wir ja nicht allein sind, sondern mit mehreren, wir müssten das gemeinsam verhandeln, wie wir leben wollen.
Das muss man mal können erstmal, also meine Position festlegen, ich möchte es so und so, ja wie denn jetzt, formulier das doch mal aus. Ja, halt, das gut ist. Was laberst du?
Ja.
Also, da geht's ja schon los. Die Fähigkeit, das überhaupt in die Kommunikation zu kriegen.
Genau.
Ich möchte, dass schön ist. Fahr zu Ikea.
Ja, schön, ne? Schön.
So, da geht's schon los. Das finde ich gut. Was heißt das? Ja, das gefällt mir. Was heißt das?
Mhm.
Also, dass du die Frage schon gar nicht findest. Das ist ja auch, jetzt wieder zurück zum Schauspiel. Kammmeier Anthony, eine Dozentin, meinte dann so, machen wir uns nichts vor, Freunde. 90% in diesem Job ist Kritik. Du gehst auf die Bühne, du kommst runter und Hans und Franz kann dir was dazu sagen. Und sagt es auch. Die Zeitung schreibt, meine Mutter sagt was, Freunde sagen, jeder sagt was. Jeder kann kommentieren, ist Gott zurzeit. Der Kommentator ist der Chef. Also alle können kommentieren. Ich erwarte aber von dem Profi, dass er, wenn er kommentiert, nicht mit gut und schlecht daherkommt, sondern sagt, mir hat das gefallen, weil... Mir hat das nicht gefallen, weil hier habe ich das gesucht, hier habe ich das gemacht, das habe ich gesehen, das habe ich vermisst. Ich hätte mir gewünscht, auch zu sehen, wo am Ende die Verletzlichkeit nochmal in der Freundlichkeit in der, oder irgendwas, also so. Da denkst du, oh wow, damit, ach okay, damit kann ich arbeiten. Aber wenn dann jemand kommt, hör mal, war super, kann ich nichts mit anfangen. War kacke, kann ich auch nichts mit anfangen.
Hat mir nicht gefallen.
Außer diese auf der persönlichen Ebene, ich wurde abgelehnt oder ich wurde angenommen. Aber das bin ja auch nicht ich. Ich habe da was, ein Arbeitsprodukt, so hier, dieses Stück, Romeo, bla. Ja, fand ich gut.
Ja, deswegen braucht Bildung, also dieses Bildung frei werden von Schutt und so weiter, eben auch Artikuliertheit. Ich glaube nicht, dass sie nur sprachlich braucht. Leiblicher Ausdruck ist auch was und es steht ja auch nicht allen Menschen das gleiche Vokabular zur Verfügung, aber das Bemühen darum, präzise zu sein und rückzumelden, wie ich etwas fand und das zu begründen, das wäre unbedingt nötig in so einem Findungsprozess für, wie wollen wir freiheitlich zusammenleben.
Aber du würdest ja immer kritischer werden dann.
Naja, die Notwendigkeit, sich gemeinsam auf was zu entwerfen, ist ja da.
Und das finde ich tatsächlich den entscheidenden Punkt, weil du sagst gemeinsam. Also ich meine, das Ding ist, dass wir ja auch erleben, jetzt sage ich selber, dass da, wo Menschen nicht ich sagen und nicht wissen, wo sie ich sagen, gerne das wir nehmen, weil sie sich dann stärker in der Gemeinschaft fühlen, weil sie sozusagen schon einen geschlossenen Konsens hinter sich haben, ja, eine Gruppe. So, sie sind nicht alleine, sind nicht Einzelkämpfer mit ihrer Idee.
Das ist eine Behauptung. Das ist ja, was auch die Rechten gerne machen, dass sie glauben, dass sie für die Mehrheit sprechen. Und das tun sie nicht. Und dann muss der mündige Bürger dagegen gehen und sagen, das stimmt nicht, du bist nicht die Mehrheit, die Theorie ist falsch, Multikulturalismus ist kein Schaden für die Gesellschaft, im Gegenteil, es ist ein Gewinn und so weiter. Also dagegen gehen.
Aber
so.
Dann gehst du mit einem Ich dagegen. Du gehst mit einem Ich gegen ein Wir, mit einem selbstreflektierten Ich gegen ein von diesen Menschen gedachtes Wir. Und du kannst dieses Wir, das die sich vorstellen, dass deren Illusion ist, kannst du ja nicht einfach auflösen.
Nee, aber man kann auch ein Wir dagegen halten.
Ja. Genau, das wäre sehr wünschenswert. Aber ich glaube, es ist total schwierig, in dem Moment, wo wir alle uns als selbst sozusagen fassen und als sehr frei und sehr und vielleicht auch gar nicht mehr so viele Gemeinsamkeiten.
Wenn wir es durchindividualisieren,
meinst du? Genau, ja. Und versuchen müssen, dann immer Anknüpfungspunkte zu finden. Und wo sind denn die Gemeinsamkeiten? Und die sich auch immer wieder auflösen können, dass es ein fluideres Wir ist und deswegen nicht so konsistent wie dieses stumpfe Wir, was dir irgendwie entgegenschreit. Wir sind ein Volk.
Na, das gibt's ja
so, wie es heute gemeint ist.
In verschiedenen Ebenen. Also wenn wir jetzt mal das nationale zugehörige Identität weglassen und du hast gerade von Kapitalismus gesprochen, wo das funktioniert, dass wir in einer Konsumgesellschaft sind und da geht's dann schon los. Ich weiß jetzt, dass es in Köln gibt's jetzt den ersten Unverpacktladen, der mir vom Konzept her tierisch sympathisch ist. Total einladend, dass du nichts mehr, du kennst das Konzept, also das ist unverpackt in dem Laden.
Gibt mehrere jetzt schon.
In
das
Köln?
Ging schnell,
In Sülz gibt es einen und in Ehrenfeld.
In Bonnerstadt kommt noch einer und ich dachte, in Nippes wird es wohl auch einen geben.
Genau.
Gibt es aber doch nicht und so weiter.
Habe ich schon eine Facebook-Gruppe mitverfolgt.
So. aber ich da geht es doch schon los, dass das Konzept finde ich sehr sympathisch, aber den Aufwand, den das für mich bedeutet, wie weit kann ich den gehen? Bin ich den bereit zu gehen? Noch konkreter, Plastikmüll in der Welt, dass noch eine Flasche Plastikwasser gekauft wird, ist ein Verbrechen. Aber es ist
auch in der To-Go-Becher.
Ja, genau. Ihr seid euch total einig auch in den Themen. Das ist schön.
Naja, pass auf, das ist die Grundlage. So, aber gleichzeitig sehen wir auch, hier liegt ein iPhone am Tisch und hier liegt ein Auto steht da und also gleichzeitig sehen wir total verlogene Arschlöcher.
Ja, es geht halt auch nicht anders als durch irgendeine Form von Teilhabe und selbst der Eremit ist ein soziales Wesen. Ich sage es immer wieder, selbst wenn ich mich entziehe, definiere ich mich ex negativ als gesellschaftliches Wesen. Selbst wenn ich sage, ich möchte von Gesellschaft absehen, selbst wenn ich möglichst Konsum reduzieren will, die Diskussion hatte ich letztens, wählt man dann das schlechtere Leben? Ich sage, nein, der Steigerungslogik bist du damit nicht entkommen. Du willst trotzdem das bessere Leben führen. Hm. Das ist ein kapitalistischer Gedanke. Du möchtest es nur anders führen und hast andere Werte, die du leben kannst. Müllverzicht und Tierleidreduktion und Umweltproblematik und diese Dinge. Es ist trotzdem die gleiche Steigerungslogik, sich selbst hervorbringen zu wollen, als derjenige, der man sein will. Und das ist der Individualismus, den du nanntest. Und mit dem fluiden Wir haben wir natürlich eine schwierigere Figur als mit einer Festlegung darauf, dass wir alle gleich sind qua geteilten Merkmals, weil wir uns darüber unterhalten müssen, was denn das geteilte Merkmal sei. Und wir können halt leider nur noch schlecht anthropologisch argumentieren und sagen, wir als Menschen, wir sind ebenso. Das ist irgendwie so ein bisschen vorbei, ne? Dabei wäre das die Weltgemeinschaft. Aber schon. Ja, irgendwie schon. Aber wir können ja zumindest noch fragen, auf welche Weise wir sagen können. Und dann ist doch schon was gewonnen. Und die Umweltproblematik liegt zutage, also die wegzuleugnen ist echt schwierig, finde ich.
Auch es gibt Menschen, denen gelingt das ohne Probleme.
Ja. Über Verdrängung hatten wir es ja auch schon. Und dann ist es letztlich eine Frage von Verantwortung, ne? Wie wir Freiheit benutzen. Und das sind halt leider normative Fragen, denen wir schlecht entkommen.
Aber jetzt mal ganz, also es ist ja, was wir hier machen, ist ja schon sehr elitäres Reflexionsgefühl.
Absolut.
Wir sind, weiß ich gar nicht.
Wir können uns das leisten. Alles ist gedeckt, alles ist gesichert. Wir können es auch gucken.
Ja, das stimmt.
Wir haben das Vokabular.
Ich bin ja normalerweise immer die sagt, der Schuldzusammenhang des Privilegs, bla bla bla. Aber ich kenne so viele Menschen, die diesen Schuldzusammenhang nur wirklich nicht haben. Ford-Mitarbeiter, die ein ganz normales Gehalt, was heißt normal, ne? Also sie sind in Festanstellung, haben schon einen längeren Vertrag als ich, aber sind nicht so prekär beschäftigt. Aber wo man sagen würde, okay, da gehört jetzt Bildungsgelaber nicht hin, also ich die gleichen Gedanken natürlich.
Nee, die Frage ist aber, wie das, also wenn man jetzt sagen würde, okay, man möchte das runterbrechen auf Menschen, die vielleicht nicht den gleichen Zugang zu Bildung haben, nicht die gleiche Möglichkeit haben, sich auszudrücken, nicht die gleiche Sprachfertigkeit oder was auch immer. Wie kommt man denn da hin? Also wie kommt man denn zu ähnlichen Gedanken auf einem
durch
basaleren Niveau, würde ich sagen.
Man kann doch auch spüren, dass das Leben schöner ist, wenn man miteinander ist, statt gegeneinander.
Aber wenn wir alle sehr körperlos werden, wo ist
das dann? Ja, das ist natürlich problematisch,
also,
dass man denen eher das technische Gerät bezahlt, als dass man gemeinsam was unternimmt. Das ist schon ein Resonanzverweigerungsprinzip. Ne? Aber die Menschen sind da grundsätzlich fähig zu, glaube ich, und auch begeistert davon, sich zu spüren, sich diese Fragen zu stellen auf je unterschiedliche Weise. Man muss jetzt nicht so viele Wörter dafür benutzen wie wir. man kann das sicher auch auf andere Weise reflektieren, aber ich glaube, fähig dazu sind viele.
Aber gibt es nicht, mir kommt der Gedanke beim Zuhören, dass die Unfähigkeit und das Nichtleben von diesen Interaktionen, Verbindungen etc., dass die technische Entwicklung einfach eine Handreichung oder sowas, also hast du alles nicht? Hier, geh doch.
Ja,
mach doch bei Facebook ein paar Likes.
Das macht die Menschen auch viel regierbarer.
Naja, aber für dich auch, dass du also deine sagen wir, deine Toleranzgrenze, du bist abgefuckt, du hast den Job nicht, die Frau hat abgesagt oder so. Mhm. Und dann gehst du halt in und guckst auf deinen Bildschirm und schreibst da irgendwas oder guckst da irgendwas. Also, dass diese Belohnung vielleicht ist, also dieses positive belohnt werden, gut fühlen, das wird sich zwischen Menschen nicht mehr gegeben anscheinend. Allein wenn es auch, muss ja nicht körperlich sein, auch wir können ja reden, ich kann ja sagen, ich finde das toll, mich freut das total, hier eingeladen worden zu sein. Wir haben uns kennengelernt, haben gesprochen, das war interessant und dann auch so, hey, fand ich super, lass uns auf Wiedersehen. Weißt du was, finde ich genauso. Ja, ja, oder zu sagen, pass auf, vielen Dank, aber ich habe keine Zeit.
Wäre auch total okay gewesen.
Nein, aber du weißt, was ich habe keine Zeit bedeutet. So,
ne? In der Regel, ja.
So, ich kann das leider nicht, das wird nicht und so weiter. Und
klar,
so.
Aber man muss das gar nicht körperlich, man kann das auch symbolvermittelt tun. Und ich habe das jetzt im Weihnachtsprogramm Comedy gesehen, im Klüngelpütz. Der Troll of Love. Der Weihnachtsengel als Troll. Ich bin auch ein Troll, aber Troll of Love. Dagmar Schönleber hat das gemacht. Die sagte, und wenn ich so einen finde im Internet, der immer so viel Hass verbreitet und so alleine ist, da schreibe ich dem was Liebes. Ja. Schreibe ich dem schöne Haare. Und dann... Oder so. Und dann lade ich den ein und da treffen wir uns und so. Ja. Und letztlich ist das natürlich das überhört, aber das ist genau das. Das Bedürfnis ist noch da, sich wirklich zu begegnen oder sowas wie eine Antwort zu kriegen und nicht nur so ein Nachhall von Echo dessen, was ich an Hass gepostet habe.
Und ehrlich gesagt, und das ist genau das, wenn du Menschen manchmal mit Empathie kommst, auch in diesem Netz, also gar nicht auf diese Provokation einsteigst, sondern was Empathisches dagegen stellst, dann ist das ein Bruch, damit rechnen die überhaupt nicht. Das ist nicht mehr bekannt, das ist nichts
den
Gewohntes
Druck aus dem,
mehr.
Den Wind aus den Segeln nehmen, also nicht noch Öl ins Feuer gießen, wenn du dagegen gehst, sondern sagst...
Und auch nicht mit irgendwelchen Überzeugungen oder irgendwas kommst, sondern einfach mal versuchst, empathisch zu sein und zu sagen, sag mal, was ist denn los? Was hast du denn für ein Problem? Ja. Aber wirklich mal nachzufragen, was ist denn mit dir und wo stört dich das und wo greift dich das an? Und auch so, dass es nicht provokativ formuliert ist. Also wir solche Fragen nehmen wir ja inzwischen auch gerne in diesem Netz als provokativ wahr.
Ja.
Das heißt ja nicht, die Frage ist ja nicht, was hast du denn für ein Problem, sondern, ey Alter, was ist denn dein Problem?
Ja,
das verstehen wir ja, wenn das jemand schreibt. Wir verstehen ja gar nicht,
ja, die Frage, was meinst du denn, wer du bist?
Ist ja richtig.
Identitär.
Fräuleinchen.
Ja, aber das ist ja, dass du kannst es schreiben und trotzdem kommt es ja nicht so an.
Ja.
Ne?
Es ist ja gar nicht ich habe auch immer das Gefühl, wenn ich im Netz irgendwas schreibe, schon, dass die Position sehr klar wird. Also auch, ich schreibe dann eher, wenn ich dann was Kritisches hinterfrage, dann eher so, dann sage, schade, dass du da uneinsichtig bist oder schade, dass du irgendwie so, dass du, also Um Gottes Willen nicht irgendwie noch Öl ins Feuer gießen.
Ja, aber selbst wenn du schreibst, schade, dass du da uneinsichtig bist, dann sagst du ja, du bist intolerant, du bist dumm. Das ist ja auch schon wieder eine Zuschreibung. Es ist, so, glaube ich, total schwierig.
Schade, dass du so diese Informationen hast und nicht die Informationen, die ich habe. Also, ja,
schade, dass du keinen Zugang zu Bildung hast.
Ja, schade, dass du ein Arschloch bist. So.
Naja, obwohl eigentlich finde ich es nicht schade, ich habe nur keinen Bock auf dich.
Oder so, genau.
Wenn man ehrlich wäre.
Ja,
man kann sich da halt leicht maskieren. Das wäre eh noch eine Frage gewesen, die ich an den Schauspieler habe oder uns als Menschen, Schauspieler, Menschen spielen ja auch viel, wie das mit den Maskierungen ist. Ich glaube, dass die Digitalisierung eben auch dazu einlädt, sich zu maskieren, also hinter was zurückzutreten, nicht unbedingt authentisch.
Ist anonymisieren und maskieren dasselbe?
Ja, das ist die Frage. Also kann ich überhaupt anonym sein, also niemand sein, oder ich bin da ja immer jemand, oder? Ich bin ja immer irgendwie Avatar oder
Mailadresse. Das erinnert mich gerade total an Game of Thrones. Guckt das jemand?
Nein.
Nein.
Es gibt ein Mädchen, das versucht, ein Niemand zu werden.
Aha.
Eben in verschiedene Rollen zu schlüpfen.
Auch eine Tarnkappe.
Genau, sie muss halt lernen, einfach nur a girl zu werden, ein Mädchen, ein Niemand. Who are you? No one, ist die Antwort. Und wenn sie das nicht wirklich meint, dann wird sie dafür bestraft. Also sie muss wirklich alle Identität ablegen. Ja. Super spannend eigentlich. Aber fiel mir jetzt nur gerade ein. So von
mir fiel dabei The Circle ein. In dem Buch gibt's die, das ist im Film leider nicht drin, den Gedanken, dass man sagt, die Anonymisierung im Netz muss aufgehoben werden, um die Kommunikationskultur einfach wieder anzuheben.
Ja, ja.
Wenn ich weiß, wer was da sagt, dann, und der nachvollziehbar ist und so weiter, hat das eine andere, also dass du verantwortlich bist für das, was du sagst.
Ja, einerseits, und andererseits hat es da natürlich Kontrollfunktion, das wird ja in dem Buch auch sehr deutlich, dass die Sichtbarkeit eben eine Form von Kontrolle geriert, der wir auch uns sehr leicht ergeben. Also ich habe letztens
und den Leuten ist es total egal. Und
Zitat gelesen, genau, wir haben mehr Angst, übersehen zu werden, als kontrolliert zu werden. Also du willst irgendwie erscheinen und gesehen werden und irgendwie bestätigt werden darin, dass du sichtbar bist und gibst dann eher auf und sagst, das ist mir doch egal, wenn die meine Daten haben, das dürfen die ruhig.
Ja.
Davor hat man weniger Angst.
Ja, da gibt es den großartigen Comedian aus den Staaten, Anthony Jeselnik heißt er. Und er ist bekannt dafür, dass er sehr böse und scharf und hart, also irgendwo passiert ein Massaker. Und er twittert dann zu irgendeiner Line. So. Und das ist dann immer so. Und er als Beispiel, gibt er, glaube ich, als dann der Batman-Film ins Kino kam, wo dann dieser Typ ins Kino gelaufen ist und alles zerschossen hat und so weiter. Dann erzählt er so, und dann ist das passiert? Und ich dachte so, okay, was sage ich jetzt? Und ich habe schon SMS und Tweets bekommen, so, hör bloß nicht. Halt bloß die Finger. Ey, weh, du sagst. Ne, und er hat dann überlegt, also, und dann hatte ich's. Es ist passiert und ich habe dann am Abend geschrieben, wie war eigentlich der Film? So, das hat dann irgendwie einen gewissen Geist und so weiter. Und der sagt zum Beispiel auch an einer Stelle, dass die Kommentare, die auf Facebook dann halt Stichwort gesehen werden wollen, irgendwas Übles passiert in der Welt und man teilt seine, teilt das so Mitgefühl und es ist so furchtbar. Aber was dahinter steht, ist eigentlich so, hallo, ich bin auch noch da.
Ja.
Es ist schlimm, was da passiert, aber ich bin auch, ich kriege das mit und ich finde das auch schlimm. Übrigens, ich bin noch da.
So dieses Gesehen. Ich bin übrigens total empathisch und mir tut es auch wirklich leid.
Ich will gesehen werden. Ja. So. Und ich will von Haus aus gesehen werden, sonst wäre ich nicht auf die Bühne gegangen.
Das ist halt auch die Form von Sichtbarkeit, dass du
das als so ein Druck oder Bedürfnis hast, so gesehen werden wollen, dann bitte, geh auf die Bühne und werd Schauspieler.
Aber das bist du nicht, das sind nur deine Gedanken.
Nerv mich nicht in der Kneipe oder im... Ich finde Menschen, die von der Bühne kommen und immer noch weiterspielen, ultra anstrengend. Und Menschen, die keine Bühne haben und ständig vor dir spielen, finde ich auch anstrengend.
Pädagogen, die privat dozieren, sind auch ganz schlimm. Das war nach meinem ersten Jahr auch... Naja, das ist gut, wenn man da eingebremst wird. Also diese Distanz zum eigenen Berufsgeschehen sollte man in allen...
Ja, und wir wissen alle, dass Erzieherinnen... Die ersten sind die Erziehung ihrer Kinder verhauen irgendwie. So.
Ich krümel gerade in mir zusammen. Der kleine Klugscheißer in mir, der immer alles
die
erklären muss.
Die Journalistin bleibt Journalistin.
Ach, das ist furchtbar. Da, wo es hingehört. Also wenn du einen Artikel schreibst und was auseinandernimmst und darstellst.
Aber ansonsten lass mich in Ruhe mit deinen Scheißfakten.
Ja, aber wenn ich jetzt sage, der Schauspieler, der Mensch ist ja irgendwie auch Schauspieler, wir müssen ja in Rollen sein immer, dann ist die Welt natürlich meine Bühne. Ne? Und wenn wir uns darauf geeinigt haben.
Das ist Shakespeare übrigens.
Das hat sogar ich in meinem Kopf noch.
Ja, aber das ergibt ja auch Sinn, wenn wir sagen, unser Leitmedium ist ja jetzt derzeit der Bildschirm, vor dem wir sitzen und sowohl arbeiten als auch kommunizieren, als auch spielen, als auch so, dann ergibt es auch Sinn zu sagen, das ist die Bühne, Guckkastenbühne. Mhm. Ich gucke da in den Bildschirm rein, die anderen gucken mir zu, was ich so mache. Dann ergibt das Sinn, dahin alles zu verlagern, was ich an Resonanzerwartung habe oder was ich an Identität herstellen, insoweit ich das herstellen kann, möchte und mich da rein zu ergeben. Und trotzdem glaube ich, dass das Bedürfnis nach physischem Kontakt mit mir selbst, nach leiblichem Agieren und nach Ausprobierräumen in der Welt auch.
Ich kann mich ja sonst bleibt. An nichts reflektieren. Also wer bin ich in mir zu Hause? Also wenn ich zu Hause sitze in einem dunklen Raum, nichts sehen kann, nichts hören kann, so wer bin ich dann?
Ich mochte sehr die Frage, wenn ich die Gedanken in meinem Kopf nicht bin, wer bin ich dann? Mhm. Ne, löste erstmal Stille aus so. Und dann habe ich irgendwann hier, es gibt so einen ESO-Führer,
wie heißt Thich Nhat Hanh?
Eckhart Tolle.
Ach ja.
Hab ich schon mal gehört.
Ja. Gewaltfreie Kommunikation und so.
Nee, Eckhart Tolle ist so ein esoterischer Guru, der halt
ja, aber ich glaube, sagt, das
lebe
ist auch,
im Jetzt, the now,
the aber ich power glaube, der macht auch diese gewaltfreie Kommunikationsgeschichten, oder?
Bin ich jetzt überfragt. Aber der hat ein Buch geschrieben, das hieß Eine neue Welt. Mhm. So. Oder Eine neue Erde, Entschuldigung, Eine neue Erde, mhm. nicht Welt, entschuldige, hallo.
Ja, ist schon was
anderes. Natürlich, Neue Erde. Und da gab es einen schönen Satz und das hat mich befriedigt, das hat mir gefallen. Wer bin ich? Ne? Du bist das nicht? Okay, wer bin ich dann? Du bist das, was die Gedanken hört.
Ja. Ja, das ja,
das da sagst du so einfach super. So ja und ich so gerade so.
Naja, weil ich den Gedanken gewöhnt bin, dass Subjektivität das ist, was sich bei allem Ich-Sagen durchhält, auch wenn es immer ein anderes Ich meint. Das ist so ähnlich. Also das, was sich als Prinzip durchhält, während ich mich selbst bezeichne, ohne dass das dasselbe wäre wie das Bezeichnete. Das ist ein ähnlicher Gedanke.
Ja, okay. Ist das auch irgendeine Schule, irgendein Bunke, der da schon mal rausgehauen hat.
Das ist auch Kant. Der kann,
also ich dachte, das ist
der kann
das
ja auch Original Kritik, Molsberger. Ne? Der kann Kritik der Urteilskraft und Kritik der reinen Vernunft. Der kann alles.
Was kann der eigentlich nicht?
Das Schlimme ist, wenn ich Riesen
Leiblichkeit
höre.
Kann er nicht so gut. Das ist tatsächlich.
Körperlichkeit dahinter.
Nee,
ab.
Das hätte er. Ja.
Sex ist der fies für.
Kant. Wenn man es auf Englisch sagt, ist es doppelt lustig.
Ja, das ist ja lustig.
Kante. Ja, aber tatsächlich, ich denke jetzt gerade, ach, ich will Kant lesen und dann erinnere ich mich an die erste Kant-Lektüre meines Lebens und denke so, nö, schaffe ich nicht.
Ist nee, du brauchst schon immer einen Helfer dabei. Wenn du sowas liest, dann nö. Eine Frau Molsberg.
Ja, nein, die Rita natürlich nicht. Ihr braucht den doch, nein, wieso?
Weil der so lang ist
der Ausgang des Menschen aus seiner Selbst.
Ja, aber es ist so schwierig, dem zu folgen und auch über so eine, also wenn ich so ein Buch lese, habe ich ja den Anspruch, das zu Ende zu lesen und auch Dinge zu verstehen. Darin.
Ach so.
Und man braucht dann einfach so unglaublich.
Man muss den Anspruch loslassen, genau wie die Gedanken, dann geht das. Ich behaupte ja immer, wenn man abschnittsweise was liest, das ist ein bisschen wie mit dem Ich, das hält sich so durch. Also man nimmt irgendwas erste Mal mit und dann setzt sich was und dann liest man es
ein zweites Mal. Wir programmieren einen Kant-Bot.
Kant-Bot.
Das gibt es schon für die UB, den Albert, weil der von Albertus Magnus.
Aber ich finde das super, ein Kant-Bot und dann kann man das so häppchenweise immer in sich rein und dann kann
häppchenweise,
man
häppchenweise, sind wir bei dieser
Snackable Content. Das, ich weiß es. Ich merke gerade selber, dass ich eigentlich scheiße finde.
Wie heißt denn das? Es gibt doch diese, gibt es nicht von Nietzsche diese Sammlung von kurzen Sprüchen? Memorium,
Minima Moralia, das sind von Adorno.
Sag ich doch eigentlich auch.
Da kann man sich mal schön auf Klo legen und dann immer zwei, drei Sprüche lesen.
Ja, werde der du bist und so. Oh, das ist Nietzsche, glaube ich, ne? Das ist dann.
Aber ist egal.
Dünnes Eis, der Chicky Chocolo.
Quelle Internet.
Genau.
Das ist. Nee, aber so mit kurzen Aphorismen kann man total viel dem Denken von anderen auf die Schliche kommen, finde ich. Man muss ja. Also klar, bin ich eine Verfechterin des Lesens von Gesamtwerken, natürlich. Aber man kann sich auch einem Gedanken mal echt ergeben und fragen, was bleibt, wenn ich den Schutt wegräume, wenn ich nicht den Wikipedia-Artikel dazu lese, wenn ich mich gerade nicht informiere über die biografischen Hintergründe oder die zeitgeschichtlichen, sondern was sagt der Gedanke mir? Und ich glaube, dass man da schon recht
weit kommt. Ich habe gerade ein neues Podcast-Format für uns entwickelt.
Ja?
Ja.
Nämlich Einzelsätze lesen.
Bin ich dabei
und
auch? Bin ich auch dabei?
Klar. Wenn du möchtest,
ohne dich
machen
wir ja.
Wir werden nie wieder ohne. Nein.
Nippes.
Aber als Nippes-Connection. Nein, aber es fiel mir gerade so an, als du sagtest so, nee, man kann ja tatsächlich mal so einen Abschnitt nehmen, den einfach auf den Tisch legen und sagen, so, was sind denn deine Gedanken dazu? wie ist denn da der Zusammenhang, wo kommt das her, wo geht das hin, wenn man das zu Ende denkt, was macht man denn jetzt damit?
Ja, ich finde den Gedanken charmant zu fragen, wie verstehen wir XY, wie verstehen wir Identität? Und nicht nur zu fragen, wie verstehe ich das, sondern wie verstehen wir das und sich darüber zu verständigen, wie
man das versteht. Das heißt, setzt aber voraus, dass man dann das Wir ist, also welche Denkschulen gab es da schon?
Nö.
Was gibt es da schon an?
Nee, glaube ich nicht.
Was denkst du denn?
Wir drei. Was denkst du denn? Wir drei hier könnten uns fragen und tun wir ja auch, wie verstehen wir Identität? Und mein Denken ist vielleicht viel hässlicher vorgeformt durch Lektüre von Büchern über Identität als ein Denken, das davon nicht vorgeformt wäre und das viel Spannenderes auftun könnte.
Als die philosophische Wüste in meinem Gehirn, die nichts gelesen hat.
Nee, aber auch als ganz anders als das von einem Soziologen, ganz anders als das von einem Handwerker, ganz anders als das von jemandem, der in dritter Generation Hartz IV bezieht, ganz anders übrigens auch als das von einem Australier oder einem Afrikaner. Und das ist ja das Spannende daran, dass wir uns trotzdem verständigen können, wenn wir denn Sprache finden oder Ausdrucksform darüber, wie verstehen wir etwas und dann auch aushandeln können, was finden wir plausibel mit Argumenten wie bei der Kritik und was finden wir unplausibel. Fände ich toll.
Mein Problem damit wäre, also ich habe große Freude dann, philosophischen vorformulierten Gedanken zu folgen, weil die irgendwie substanziell sind. Mhm. Mir selber höre ich da gar nicht gerne dazu, weil ich laber dann nur. Weißt du, was ich meine?
Aber das da diszipliniert dich doch der Gedanke. Also man bezieht sich ja auf eine Sache. Ich würde das nicht ohne Sache machen. Ja.
Ansonsten diszipliniert dich da die Rita auch gerne. Ja. Nein, ich meine das total positiv, weil es tatsächlich so, dass ich auch so ins Schwadronieren und ich weiß dann auch nicht mehr, wo ich eigentlich angefangen habe.
Ehe du dich versiehst, bist du bei Neurobiologie und Freiheit
des Willens. Rita weiß immer, wo wir angefangen haben und wo das Ziel ist und wohin wir zurück müssen. Das
nee.
Ist so, ich habe schon so den Eindruck.
Ja, das ist schön, dass ich den vermittle. Das mache ich gut, das zu vermitteln.
Auf jeden Fall. Ja. Ich finde das großartig. Cool, gehen wir jetzt hier mit einer neuen Podcast-Idee raus.
Klar, das versuchen
und
wir
mal mit
Les Pascals Fragment
fangen
über die
an.
Zerstreuung.
Genau.
Fangen wir an.
Genau.
Okay,
und,
du liest zuerst, dann musst du das Buch vorbeibringen.
Und wir denken, das heißt dann, was denken wir denn, oder was?
Ja, genau, was denken wir denn?
Wie denken wir das?
Ja. Ja. Denken wir denn überhaupt?
Oder wir machen die Gulche aus, ja, aber ne?
Aber wäre auch großartig,
wenn wir einfach... Was bist du denn am Denken, am Dran, am Sein?
So.
Wenn wir auch nur dächten, das wäre toll, und gar nicht sprechen.
Der Podcast-Hit, gesponsert von John Cage.
Genau.
Genau, jetzt ein Stück von John Cage. Lauschen zu seinen Gedanken.
Ja. Scheiß auf 12-Tour-Musik, wir können schweigen.
Ja. Wir atmen in Mikrofone und senden telepathisch Gedanken.
Ja.
Eine Stunde lang.
Das Schweigen der Nippisse.
Das klingt utopisch. In Nippes wird nicht geschwiegen.
Na, muss ja auch nicht. Das ist ja schon schön. Ich mag ja die Stille sehr. Vielleicht können wir auch mal über die Stille dann reden. Ich bin schon längst dabei.
Über Stille reden. Ja,
das fand ich auch gerade.
Nee. Ja, weil der letzte Luxus dieser Tage ist die Dunkelheit und die Stille. Also Stichwort da, wo wir dann sind und nicht Zerstreuung wollen, sondern es aushalten müssen, da sein können müssen und so weiter.
Oh, da können wir hier schon wieder hier, was ich immer als Lack of Absence bezeichne, was nie stimmt.
Ja, das stimmt.
Das finde ich großartig. Ja, wir nehmen auch gerne die Stille. So, bevor wir jetzt hier alle Leute abhängen und verwirren, würde ich sagen, wir machen jetzt einfach mal, auch wenn es schade ist, einen Cut.
Ein Schnitt ist es schon so. Wir haben doch alles angefangen irgendwie, oder? Das war doch Vorrunde, oder?
Ja, wir können ja nachlegen und nachliefern und so. Nee, also wir haben ja jetzt auch schon...
Kommst du öfter? Ne?
Ich komme immer wieder.
Genau, was sind Sie denn am Dran, am Denken, am Sein? Ja, da müssen wir uns noch überlegen. Ja, Denkste. Finde ich super. Denkste ist kurz und knapp, schon wieder zu viele Worte benutzt, weißt du? Und mit D sind wir auch weiter oben als mit W in den alphabetischen Listen von Podcasts und so. Ich denke jetzt mal Marketing, ne? Sorry.
Da würde ich auch noch irgendwas mit A
nachkommen. Ach, was denkst du denn?
Ach, denkst du.
Sowas dachte, also ich hatte schon solche Gedanken früher, weil beim nächsten Mal möchte ich einen Podcast machen, der mit A anfängt.
Wir nennen es A, so.
Ach, Freddy. So ist das.
Ach
so. Ja, irgendwie so. Nee, wir kommen schon auf was.
Ach was. Ach nee.
Ach was, genau. Ach was, Ritas Literaturliste wäre auch sehr weit unten.
Ja. Boah, ja, genau. Wir haben jetzt mal wieder über alles
gesprochen. Zu Unrecht.
Gesprochen. Ja. Und mehr auch. Du hast auch ein paar Sachen genannt. Vielleicht magst du die gleich noch einsprechen, die zu lesen wären. Der ESO-Papst muss denn das sein? Aber na gut. Also,
Der Eckhart Tolle.
Ich mach mal meine, ne?
Ja.
Also über Nietzsche habe ich nicht gesprochen, über die Geburt der Tragödie aus dem Geiste der Musik. Dabei ist das das Werk, wo er eigentlich die Grundlagen seines ästhetischen Verständnisses darlegt. Sondern ich habe gesprochen über die unzeitgemäßen Betrachtungen, die des Lesens genauso wert sind wie die Geburt der Tragödie. Dann wäre eine Empfehlung bei Eugen Fink nachzulesen über das Spiel und den Mensch als Spieler. Er sagt, das ist ein Grundphänomen menschlichen Daseins, das Spiel, und macht es auch fest an der Figur des Schauspielers. Sieht den Menschen als Rolle und als Person, und wie das vermittelt wird, das ist ganz interessant. Die Werke heißen Spiel als Weltsymbol und Grundphänomene des menschlichen Daseins. Wenn man es kürzer haben will, gibt es einen Artikel über den Mensch als Fragment in dem Buch zur Krisenlage des modernen Menschen. Das sind dann nur ungefähr 20 Seiten, da hat man es ein bisschen leichter mit. Wenn man sich mit dem Thema Identität richtig auseinandersetzen will und nicht wie ich, dann muss man über Identität lesen von Erik Erikson. Identität und Lebenszyklus und der vollständige Lebenszyklus. Der fragt, was Identität in den verschiedenen Lebensstufen ist, und hat am Ende seines Werkes noch eine fünfte zu den vorher genannten vier Stufen aufgefunden. Sehr interessant. Und Heinz Abels Identität über die Entstehung des Gedankens, dass der Mensch ein Individuum ist, bla 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 und so weiter. Hat einen ganz langen Untertitel, das ist ein Lehrbuch tatsächlich über Identität. Und wo ich finde, dass immer ein Blick lohnt, ist, das ist anhängig an Eugen Finks Überlegungen, die Vorlesungen von Egon Schütz, der zum Beispiel über die Grundfrage ästhetischer Erziehung und Bildung vorgelesen hat. Und die gibt es als Online-Archiv. Da haben sich Menschen drum verdient gemacht, das online zu stellen. Wenn man das googelt oder Ecosiat oder
sonst oder
Yahoo oder sonst irgendwie
GoGoDuckt,
dann findet man das. So, das war's von mir.
Gibt es auch Frauen, die darüber nachdenken?
Nur so über Identität? Spontan? Ja, über Intersektionalität und Identität. Natürlich muss man wieder Judith Butler lesen, zum Beispiel.
Die habe ich hier immer noch liegen.
Ja.
Es war sehr viel zu tun dieses Jahr.
Alles klar. Ich lese es dir demnächst vor.
Oh ja, ganz toll. Stimmt. Dann hat sich das erledigt. Super. Kommt mir total entgegen. Möchtest du noch was einwerfen an Literatur?
Das Buch, was ich eben meinte, das ist eine neue Erde, heißt das, von Eckhart Tolle. Da kann man mal lesen. Aber das ist halt ganz klar eher Esoterik so. Ja,
sonst. Shakespeare hast du zitiert.
Shakespeare, genau. Das ist, glaube ich, viel Lärm um nichts, ist, glaube ich, das mit dem.
Meine ich auch.
Das ganze Leben ist eine Bühne und so manch einer nimmt sich eine Rolle und so weiter. Ich hatte mal eine Idee, das im Stück, also im Kabarettstück mal unterzubringen, weil dieser. Das ist so ein Monolog, den dieser Clown hat. Der ist schon sehr schön. Der ist toll. Der ist schon.
Das ist was mir aus der Schule tatsächlich so richtig hängen geblieben ist. Und das. Anscheinend nicht so viel, aber auch im Wortlaut.
Ja, schön.
Genau, und es gibt auch den Spruch dazu, wenn die ganze Welt eine Bühne ist, wo sitzen die Zuschauer? So, und die sind halt mit auf der Bühne irgendwie. So, ansonsten an Literatur habe ich sonst nichts erwähnt.
Aber du warst da, das war ganz großartig. Vielen Dank dafür, für die Bereicherung. Gerne.
Ich danke auch.
Ich bin der Beschenkte.
Wir sind alle beschenkt.
Was sind wir lieb, alle.
Ja, aber das ist ja wirklich das Schöne hier, dass man sich wirklich dann auch beschenkt und bereichert fühlt, weil man gemeinsam Zeit verbracht hat, um über etwas nachzudenken und sich ausgetauscht hat. Ja. Also ich empfinde das immer so. Ich finde, das ist so eine wirklich sehr wertvolle Stunde plus Nachspielzeit, die man hier hat, die man sich echt mal auch den Gedanken widmen kann.
Ist da nicht auch Kleist hier mit die allmähliche Verfertigung der Gedanken Reden?
Ja, stimmt. Ach du lieber Gott,
Kleist. Da schau mal.
Ja.
Wenn wir jetzt noch weitermachen würden. Geschenkt. Ich würde sagen, Fatih, vielen Dank, dass du da warst.
Sehr gerne, liebe Nora.
Rita?
Ich danke ebenso. Ich fand das ganz toll.
Ja.
Mit euch beiden.
Und dann würden wir einfach sagen, tschüss und bis zum nächsten Mal.
Tschö.
Tschüss. Das war Folge 26 vom Was denkst du denn Podcast. Und wenn ihr ein bisschen Feedback für uns habt, wie euch die Folge gefallen hat, dann erreicht ihr uns per Mail unter rita@wasdenkstdudenn.de oder nora@wasdenkstdudenn.de Oder ihr schreibt uns bei Twitter an @wdd_podcast. Wir haben eine Facebook-Seite für euch. Und wenn euch das Ganze hier gefallen hat, dann würden wir uns total über eure Bewertung freuen. Entweder im iTunes Store oder wo auch immer ihr Bewertungen für uns dalassen könnt. Gebt uns Sterne, schreibt, warum ihr unseren Podcast super findet, damit auch andere Leute wissen, worum es hier eigentlich geht beim Was denkst du denn Podcast. Dankeschön und bis zur nächsten Episode.